Heute geht es um Skandale, Rücktritte, rechte Gewinner und um Cola-Deckel. Im Vereinigten Königreich hat Premierminister Keir Starmer historisch schlechte Umfragewerte. In den 15 Monaten seiner Amtszeit haben sich seine Beliebtheitswerte halbiert. Seit dem Wochenende versucht er, seine Labour-Partei auf dem Parteitag hinter sich zu versammeln und auf einen Kampf einzuschwören. ARD-London-Korrespondent Christoph Prössel erzählt uns in dieser 11KM-Folge, warum die britische Regierung so schlecht dasteht, wohin die Menschen im Vereinigten Königreich sich wenden und was Starmer dagegen machen will. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 30. September 2025. Hallo Christoph.
Ja, hallo, grüß dich.
Mit Union Jacks und der englischen St. Georgs-Flagge ziehen die Demonstranten durch London.
Mehr als 100.000 Menschen auf den Straßen von London. Eine Großdemonstration gegen Einwanderung vor etwa zwei Wochen. Kannst du uns noch mal genau erklären, was da los war?
Das war eine riesige Demonstration und das war ein bisschen überraschend. Also um die Mittagszeit hat die Polizei noch bekannt gegeben, 40.000 Demonstranten. Und am Schluss waren es dann ja weit über 100.000, bis zu 150.000 gehen die Schätzungen. Und da sind die Menschen von südlich der Themse Richtung Regierungsviertel gezogen. Es gab sehr, sehr viele Fahnen zu sehen. Die St. George's Flag, also das ist die Fahne von England, aber auch die von Großbritannien.
Also diese weiße Flagge mit einem roten Kreuz drauf.
Das ist zu so einem Signal geworden des Widerstands und dass Großbritannien sich auf seine Werte bezieht. Also wird verwendet in einem sehr politischen Kontext im Moment. Da waren Schilder zu lesen, stoppt die Boote, schickt sie nach Hause, gemeint sind die Flüchtlinge.
I'm just really here for my grandchildren's future. I'm just worried about where this country is going. Under this current government it's just...
Ja, ich selbst war nicht vor Ort, aber eine Frau hat mit einem Fernsehteam gesprochen. Wir haben das Material gesichtet und da hat sie angedeutet, zum Beispiel, dass sie Angst hat um die Zukunft ihrer Enkel. Endlich sei also der Zeitpunkt, dass man mal seine Meinung äußert, hat sie gesagt, rausgeht auf die Straße. Und andere haben gesprochen für die Redefreiheit, dass das ihnen besonders wichtig sei und jetzt endlich der Moment gekommen sei.
Zum Protest aufgerufen hatte er, Stephen Yaxley Lennon, genannt Tommy Robinson, Großbritanniens einflussreichster Rechtsextremer und mehrfach verurteilter Straftäter.
Das ist eine schillernde Person, das ist ein altbekannter und vielleicht auch der bekannteste Rechtsextreme in Großbritannien. Der ist auch als Anti-Islam-Aktivist schon aufgetreten. Und das ist eine Person, die auch immer wieder in den Konflikt kam mit dem Gesetz. Der musste schon mehrfach auch Haftstrafen absitzen, unter anderem wegen Betruges, aber auch wegen Körperverletzung. Und der hatte gute Beziehungen zu Elon Musk und konnte es eben arrangieren, dass Elon Musk mit einem Videolink zugeschaltet worden ist.
Congratulations, Tommy, on putting together an amazing event and really rallying the people of Britain.
Elon, none of this could have happened without you giving the British public access to the truth.
So ein bisschen moderiert im Ping-Pong-Spiel mit Tommy Robinson. Und da ging es dann eben unter anderem darum, wie die Regierung im Moment wahrgenommen wird. Aber ganz interessant auch, wie Elon Musk da losgelegt hat.
You may notice this T-Shirt that I'm wearing. It's great British author, George Orwell.
Er hat nämlich erst einmal auf sein T-Shirt hingewiesen, auf dem draufsteht
What would Orwell think?
What would Orwell think? Und das ist so ein bisschen schon mal die Überschrift dafür, wie Elon Musk glaubt im Moment die Dinge sehen zu können, also Überwachungsstaat, keine Redefreiheit. Und das ist da in seiner Wortmeldung dann auch nochmal sehr deutlich geworden.
George Orwell, der hat ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Buch geschrieben, 1984. Darin geht es um einen totalen Überwachungsstaat, in dem es eben keine Meinungsfreiheit gibt. Und darauf spielt Musk hier an. Er sieht sich ja als Verfechter der Redefreiheit für alle, auch wenn es sich um Desinformation oder Hassrede handelt. Diese Großdemo gegen Einwanderung vor gut zwei Wochen, über die wir da gerade gesprochen haben, Was genau hat die Leute da auf die Straße getrieben?
Ich glaube, viele hatten den Eindruck, jetzt ist endlich die Zeit gekommen, wo mein Standpunkt auch mal eine Rolle spielt, wo ich mich zu Wort melden kann. Ich glaube, da waren viele Menschen dabei, die das Gefühl hatten, dass die Debatte um Asyl in die falsche Richtung läuft. Und was man ja sagen muss, ist, dass da ein Rechtsradikaler aufgerufen hatte zu dieser Demonstration. Aber ich glaube, da sind viele Menschen hingekommen, die schlicht und ergreifend als drängendstes Problem unserer Zeit im Moment die Asylpolitik wahrnehmen und die das als ihre Möglichkeit wahrgenommen haben, endlich ein Zeichen zu setzen.
Ich habe gelesen, es gab eine kleine Gegendemonstration, gerade mal so um die 5000 Menschen, schätzt man. Warum, glaubst du, konnte die eine Seite so viele Menschen aktivieren und die andere eben nicht?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das, was bei dieser großen Demonstration rund um Tommy Robinson eine Rolle gespielt hat, ist Social Media. Der ist total aktiv in den sozialen Medien, hat dort sehr viele Follower, platziert dort sehr geschickt seine Beiträge. Er nennt sich selber einen Journalist. Da würde ich mal ein großes Fragezeichen hintersetzen. Ich glaube, er ist ein Aktivist. Und er konnte so über Social Media, glaube ich, sehr, sehr viele Leute mobilisieren. Und das hat, glaube ich, viele Sicherheitskräfte, viele Politiker überrascht.
Und was würdest du sagen, kam das wirklich so überraschend oder gab es da irgendeine Vorgeschichte?
Ja, ich glaube, du sprichst da genau den Punkt an. So ganz isoliert konnte das nämlich nicht klappen, sondern das hat eine Vorgeschichte, diese Demonstration. Und diese Vorgeschichte, die war in der Tat, dass es im Sommer ganz viele Demonstrationen gegeben hatte in einzelnen Ortschaften vor Hotels, in denen Asylsuchende untergebracht waren.
Ein Streitthema, die Unterbringung von Asylsuchenden in Hotels. In Dutzenden Städten gab es im August Proteste, vor allem in der Stadt Epping nahe London. Dort wurde ein Asylsuchender wegen sexueller Belästigung eines Teenagers angeklagt und schuldig gesprochen.
Man muss sagen, das sind sehr oft Hotels unterster Kategorie. Und Labour, die Regierungspartei, sagt auch, wir wollen das abbauen, aber wir müssen halt die Anträge jetzt schneller bearbeiten. Und viele in den Ortschaften sind halt der Meinung, wir wollen die Asylsuchenden, die Geflüchteten hier einfach nicht haben. Und dann gab es in Epping bei London eben den Vorfall, dass ein Asylsuchender eine 14-Jährige angegriffen hat, attackiert hat, ein sexueller Übergriff. Der ist mittlerweile auch schon verurteilt worden. Und das ist dann eben aufgegriffen worden.
Wie groß ist denn das Thema Asylpolitik in Großbritannien überhaupt? Wird das vor allem von Rechtsextremen und Populisten gepusht oder ist das wirklich ein wichtiges Thema für die Menschen?
Für viele Menschen in Großbritannien ist die Asylpolitik das allerwichtigste politische Thema. Das sagen 55% der Menschen. Das ist eine Umfrage von YouGov, das ist ein Meinungsforschungsinstitut. Und das ist interessant zu beobachten, weil ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es auch sehr viele andere Themen gibt, die eine große Rolle spielen, die auch genannt werden, aber eben erst dahinter. Also Cost of Living Crisis, also diese hohen Kosten, die man bei Energie, aber auch bei Nahrungsmitteln hat. Wohnen ist extrem teuer. Viele Menschen haben das Gefühl, dass sich auch nichts verbessert zum Guten hin. Und da gibt es dann eben die, die auf der rechten Seite versprechen, wenn wir die Ausländer nicht mehr haben, dann können wir da Geld sparen, weil wir dafür kein Geld mehr ausgeben müssen. Das ist zum Beispiel im Wahlprogramm von Reform UK, einem Rechtsausleger der britischen Politik, drin. Und es wird auch ganz bewusst geschürt von den Rechtsradikalen, die da ein Bild zeichnen, als würde die Sicherheit auf den Straßen massiv leiden darunter, dass neue Flüchtlinge ins Land kommen und dass man sich das eben nicht mehr leisten kann, weil der Druck auf Gesundheitssystem, auf die Wohnungsmärkte etc. viel zu groß werden würde.
Da spielen ja dann ganz viele Emotionen auch eine Rolle. Ist das Social Media, was die Menschen emotionalisiert, dann am Ende auch?
Ich glaube schon, dass das mit Social Media zu tun hat. Ich glaube auch, dass das damit zu tun hat, dass halt persönliche Beobachtungen, Einzelfälle hochgerechnet werden und man daraus allgemein Regeln ableitet. Was auch zu beobachten ist, ist, dass die Asyldebatte, das ist ein bisschen meine Interpretation dieser Dinge, dass die Asyldebatte auch wahrgenommen wird als einen Punkt, den die Regierung nicht lösen kann, für den Stillstand der Regierung in anderen Bereichen. Wir erleben, dass ja die Labour-Regierung jetzt seit einem Jahr im Amt ist und die hat auch versprochen, wir wollen die Boote stoppen, die über den Ärmelkanal kommen, und es gelingt einfach nicht. Und das hat vorher schon die konservative Regierung nicht geschafft. Und Reform UK sagt, 2 Wochen nachdem wir an die Macht gekommen sind, wird das Problem gelöst sein.
Du sagst, die Stimmung ist nicht gut im Land. Die Menschen sind enttäuscht von der Regierung. Lass uns doch noch mal kurz in den Sommer vor einem Jahr zurückspulen. Als Keir Starmer sein Amt angetreten hat, das war ja sehr bemerkenswert. Labour hat fast 34% geholt, vor den konservativen Tories mit knapp 24%. Reform UK, also die Partei von Nigel Farage, kam aus dem Stand zwar auf gut 14%, aber am Ende war Keir Starmer ja dann der Sieger.
Er ist der neue Hausherr in Downing Street No. 10 in London. Der 61-jährige Keir Starmer ist von heute an britischer Premierminister. Seine sozialdemokratische Labour-Partei hat die Parlamentswahl deutlich gewonnen. Die bisher regierenden Konservativen hingegen fuhren das schlechteste Wahlergebnis der Geschichte ein. Starmer versprach einen Neustart für das Land. Seine Regierung werde mit Taten statt Worten überzeugen.
Mit Taten statt Worten, hat Starmer gesagt. Das ist jetzt mehr als ein Jahr her. In der Zwischenzeit gab es einige Skandale. Er hat seine Stellvertreterin verloren, die musste zurücktreten. Er musste außerdem den US-Botschafter abberufen und seine Beliebtheitswerte bei den Menschen sind weit unten. Aber was ist dann jetzt mit den Taten?
Er hat ja wahnsinnig viel versprochen, also die Wartezeiten im Gesundheitsdienst beispielsweise reduzieren. Wer hier in Großbritannien operiert werden muss, der wartet manchmal ein Jahr, anderthalb auf seine Operation. Viele sind total genervt davon und da kommt er nicht so richtig an das versprochene Ziel heran, dass er die Wartezeiten deutlich verkürzen kann. Er hat wirtschaftlichen Aufbruch versprochen. Er müsste aber eigentlich auch Geld in die Hand nehmen, um investieren zu können, also bauen, beispielsweise Wohnungen. Bau auch ein Riesenthema. Und dann ist da noch aus seiner Sicht wahrscheinlich dieses leidige Thema Asylpolitik, wo er immer wieder versucht hat, Verfahren beschleunigen. Aber das ist auch alles zäh, dauert und nach einem Jahr, ja, vielleicht ist es zu ambitioniert zu sagen, wo sind denn die Ergebnisse nach einem Jahr? Aber die Menschen sind eben ermüdet und sagen, wir haben jetzt schon 14 Jahre Konservative gehabt. Danach war das Land an vielen Stellen kaputt. Du hast versprochen, es neu zu bauen und jetzt sehen wir immer noch nichts und der Aufbruch ist nicht da.
Für Verbraucher waren zuletzt Kosten für Wasser, Strom und die Gemeindesteuer merklich gestiegen.
Dazu kommt dann noch, dass Labour beispielsweise sich nach rechts bewegt hat, im Grunde eine Asylpolitik verfolgt, die sehr restriktiv ist. Und das hat der Partei auch viel Kritik eingebracht, dieser Ruck nach rechts. Und viele in der Labour-Partei sind mittlerweile der Meinung, das ist nicht mehr meine Partei. Ich glaube, für Keir Starmer ist es extrem wichtig zu unterstreichen, dass seine Partei in der Lage ist zu liefern. Und das versucht er im Grunde überall, wo er im Moment auftaucht, auch immer wieder zu unterstreichen und deutlich zu machen. Das heißt, gerade in der Asylpolitik geht es zum Beispiel um das gerade abgeschlossene Abkommen mit Frankreich. Das heißt, wenn Leute über den Ärmelkanal fliehen, dann können die festgenommen werden, werden zurückgeschickt und dafür kommt dann eine andere Person zurück nach England. Dieses Modell hat man sich ausgedacht, mit Frankreich vereinbart, um eine abschreckende Wirkung zu erzeugen. Und das ist gerade angelaufen und das unterstreicht er. Das ist wichtig für ihn, um deutlich zu machen, wir tun etwas. Und am Ende hofft er natürlich, dass die Zahlen sich dann auch irgendwann bewahrheiten und diese Fluchtroute immer weniger Menschen anziehen wird. Ich glaube, er wird aber auch deutlich machen müssen, dass er auch für die Linke steht. Er hat gerade seine stellvertretende Premierministerin verloren, Angela Rayner. Die musste gehen, weil sie Grunderwerbssteuern nicht gezahlt hat.
Es läuft derzeit nicht gerade rund für den britischen Regierungschef Keir Starmer. Heute musste er sein Kabinett umbilden, nachdem seine Vizepremierministerin wegen einer Steueraffäre zurückgetreten war.
Und das ist eine ganz wichtige Person gewesen als Jarnier in die Linke der Partei. Das heißt, er wird auch sicherstellen müssen in Zukunft, dass er der Linken zuhört und für die Linke da ist. Großbritannien hat gerade beispielsweise anerkannt einen palästinensischen Staat. Das ist jetzt Außenpolitik, war aber ganz wichtig für die Partei Linke. Und solche Punkte werden in den nächsten Wochen sicherlich eine immer größere Rolle spielen.
Wie viel Brexit steckt da eigentlich noch drin? Also das Austreten von Großbritannien aus der Europäischen Union, muss da Starmer vielleicht auch langfristige Folgen jetzt gerade aus Baden, die ja die Vorgängerregierung, also die Konservativen, angeschoben haben?
Ja, das glaube ich absolut. Das Merkwürdige ist, in der Debatte spielt der Brexit eigentlich gar keine Rolle mehr, weil Labour und Keir Starmer, der Premier, für sich irgendwie ausgemacht haben, das sprechen wir nicht an, das ist jetzt vorbei, wir haben 10 Jahre diskutiert, Umsetzung war total schwer und eigentlich würde ich nur Wähler verlieren, wenn ich das jetzt nochmal thematisiere. Ich bin mir nicht sicher, ob er mit der Analyse richtig liegt, aber das ist, glaube ich, der Fahrplan. Und was wir aber belegen können, ist, dass beispielsweise das Wirtschaftswachstum in Großbritannien, das sagen unabhängige Wirtschaftsforscher, 4 Prozentpunkte unter dem Wirtschaftswachstum liegt, wenn es den Brexit nicht gegeben hätte. Also das ist wirklich Geld, was da fehlt.
Der EU-Austritt hat der britischen Wirtschaft massiv geschadet. Experten gehen davon aus, dass der Brexit die Briten schon jetzt an die 170 Milliarden Euro pro Jahr gekostet hat.
Aber was ist denn eigentlich mit den Tories? Die müssten doch in Großbritannien die Stimme der Opposition sein, oder nicht?
Das sind sie nicht. Und in den Umfragen liegen die weit hinten. Wir haben Reform UK bei etwa 28%, Labour bei 21% und die Konservativen bei 17%. Das ist jetzt auch wieder eine Wahlumfrage von YouGov und zeigt, da ist eine der großen politischen Parteien, Bewegungen Europas, auch geschichtlich, ist gerade dabei zu zerbröseln. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass die Vorgängerregierung viele Jahre im Amt, 14 Jahre im Amt, konservativ war. Viele Wechsel, viele Skandale, Brexit. Es hat sehr gerumpelt bei der Umsetzung. Wir haben Covid erlebt. Also ich glaube, die nimmt keiner mehr ernst, um es zugespitzt zu formulieren. Und das ist sicherlich auch ein Erfolgsfaktor für Reform UK.
Bei den Parlamentswahlen im Juni vor einem Jahr trat die Reformpartei um Farage zum ersten Mal an. Jetzt liegt die rechtspopulistische Partei in Umfragen auf Platz 1.
Lass uns die Partei mal genauer anschauen. Reform UK ist eine rechtspopulistische Partei, ist ja hervorgegangen aus der Brexit-Partei. Nigel Farage hat sie mitgegründet. Wofür stehen die so? Also was sind deren Positionen?
Reform UK ist eine Partei, die im Mittelpunkt das Thema Migration hat. Die hatten gerade Parteitag am 5. September.
We have the conviction, the love of country, the courage to stand up and say, we are proud of our country. We are proud of its history. We will stand up and defend that to anybody.
Das war schon sehr spannend zu beobachten. Viele Menschen waren da richtig freudig unterwegs. Wenn man mit denen gesprochen hat, dann haben die gesagt, ja, ich treffe hier endlich mal andere, die genauso denken wie ich. Viele haben das Gefühl, dass sie endlich einer größeren Sache angehören, dass es einen Aufbruch gibt, dass sie sich verstanden fühlen. Und über allem schwebt Nigel Farage, der auf dieser Klaviatur des öffentlichen Auftritts brillant spielen kann, damit er noch mehr Beachtung findet am Morgen. Er läuft dann durch diesen Saal, die Leute in einer Traube um ihn herum.
Watch yourselves. A bit more space. Push over that way. Push over. Move over, please.
Er genießt das, die Sicherheitsleute. Also wie ein absoluter, in der Regierung befindlicher Spitzenpolitiker bewegt er sich da durch den Raum. Es gab Merchandise-Shops, wo man dann also die Mützen kaufen konnte. Make Britain Great Again oder auch Fußballtrikots, der Name hinten auf dem Rücken, die Spitzenpolitiker aus der Reform UK. Ja, man wollte so ein bisschen unterstreichen, wir sind jetzt ein Team, das ist keine One-Man-Band, Nigel Farage, sondern da ist viel mehr dahinter.
And we will save Britain. Reform will save Britain.
Und in den Reden hört man eigentlich in jeder Rede Asylpolitik, Migration. Und das Versprechen, was gemacht wird, ist, dass man da eben enorm viel Geld sparen kann, wenn man die Migration beendet, möglichst schnell. Der Druck auf Institutionen wie zum Beispiel den Gesundheitsdienst, NHS, der würde reduziert werden. Und da werden sogar Zahlen genannt. 5 bis 10 Milliarden britische Pfund pro Jahr könnte man das sparen. Keine Wartelisten mehr im NHS ist da dann so die Überschrift. Der Staat soll massiv zurückgeschnitten werden. Das ist auch so ein bisschen im Vorbild der amerikanischen Politik. Also es gibt eine Stelle, auch jetzt schon eingerichtet in der Partei, die sich damit beschäftigt, wie der Staat zurückgeschnitten werden kann. Die Energiekosten sollen reduziert werden. Die Klimaziele sollen reduziert werden. Auch das soll Geld sparen. Und beim Brexit möchte man eben Reformen umsetzen, die es dann möglich machen, dass der Brexit doch noch ein Erfolg wird. Es gibt kritische Stimmen von Wirtschaftswissenschaftlern, die sagen, das könnt ihr alles gar nicht finanzieren. Das sind langfristige Reformen. Das wird nicht so umsetzbar sein, wie ihr das versprecht.
Und die Anhänger von Reform UK, also was denken die?
Wir haben uns da auch ein bisschen umgehört bei den Leuten, die da waren.
I mean, I fully support reform. I feel like it's the only party that resonates with me and my beliefs at the moment.
Und wir haben zum Beispiel India Matchett getroffen, die das erste Mal dabei war.
Oh, it's brilliant. I always think, I actually think reform is the fun party. I feel like it's got so much energy. Everybody.
Und die hat zum Beispiel auch davon gesprochen, dass das eine Fun Party ist. Also, dass das Spaß macht, daran teilzunehmen. Die Reden sind griffig, sind nach vorne gewandt, nicht langweilig formuliert, sondern populistisch formuliert. Das sind jetzt meine Worte. Aber sie nimmt das eben wahr als eine Partei, bei der man eben auch Spaß haben kann. Sie befürchtet, dass Großbritannien seine Identität verliert und dass das eben hier aufgefangen wird und diese Partei Reform UK endlich dagegen vorgeht. Und sie hat auch nochmal deutlich gemacht, was ich glaube, was sehr wichtig ist, wie wichtig Nigel Farage für diese Partei ist.
I love Nigel, absolutely love Nigel. There is no one with charisma like that man.
Nigel Farage, einer der Mitverantwortlichen des Brexit. Wie kann es denn sein, dass er jetzt wieder so populär ist? Also viele Briten, die ja für den Brexit gestimmt haben, haben sich danach betrogen gefühlt, gerade ja auch, weil die Wirtschaft gelitten hat.
Letzten Umfragen zufolge glauben nur noch 11% der Briten, dass der Austritt eine gute Idee war. Knapp 60% halten ihn für einen Fehler.
Das ist in der Tat ein total spannendes Phänomen. Der hat ja im Grunde schon jahrelang im Europaparlament gesessen, dort gegen die EU gewettert. Schlussendlich ist er sicherlich eine der Personen, von der man sagen kann, er hat so den Druck auf die Regierung erhöht, er hat so für den Brexit geworben, dass es schlussendlich dann auch dazu gekommen ist. Wenn man ihn selber fragt, dann würde er sagen, naja, die Regierung, die hat den Brexit nicht hart genug umgesetzt. Der muss noch viel härter umgesetzt werden. Das ist eine Position, die man auch bei vielen Anhängern von ihm hört. Also zum Beispiel, ja, wir haben eigentlich für den Brexit gestimmt, weil wir die ganze Migration nicht mehr haben wollten. Und heute sagt er, wir haben immer noch Tausende von Gesetzen, die gelten im Vereinigten Königreich, die auf eine Basis in der Europäischen Union zurückzuführen sind. Das müssen wir ändern, das müssen wir über Bord werfen. Und da steckt dahinter, dass man dann ganz viel Freiheit schaffen könnte für neue Industrien. Im Bereich Biotech beispielsweise, aber auch mit US-Tech-Konzernen zusammenarbeiten könnte, im Bereich AI, künstliche Intelligenz. Dass aber das Vereinigte Königreich an der Stelle nur so ein kleiner Player ist, das vergisst er meiner Meinung nach. Ich nehme nur mal das Beispiel mit den Cola-Flaschenverschlüssen.
Du meinst die Verschlüsse an Plastikflaschen, die fest an der Seite da dran sind? Stimmt, die könnten ja in Großbritannien auch lose sein.
Ich glaube, viele im Vereinigten Königreich haben gehofft, sie werden jetzt von aller Regulierung befreit. Aber da sind ja noch die Konzerne. Und die Konzerne sagen sich, wenn wir jetzt eine Colaflasche entwerfen für den europäischen Markt, dann wird die stumpf auch im Vereinigten Königreich verkauft. Aber es ist eben so, weil die Europäische Union ein so großer Wirtschaftsraum ist.
Blicken wir nochmal auf Nigel Farage. Wir haben ja schon festgestellt, dass er mit den Kappen, die auf dem Parteitag verkauft werden und mit der Rhetorik, die er benutzt, ganz ähnlich agiert wie Donald Trump und seine Magerbewegung. Was glaubst du, was verspricht er sich davon?
Er war bei Donald Trump im Weißen Haus. Er ist immer wieder in den USA. Er hat sogar im Kongress gesprochen, in einem Ausschuss über Redefreiheit. Also das zeigt, dass es da von den gesamten Themen her eine große Nähe gibt zur MAGA-Bewegung und zu Donald Trump. Es gibt immer wieder Gerüchte darüber, inwiefern da auch Geld fließt. Das kann man nicht nachweisen. Da sind viele Journalisten immer wieder dran, um da Verbindungen aufzeigen zu können. Wir wissen, dass beispielsweise Tommy Robinson finanziell unterstützt worden ist von einem US-Milliardär. Aber bei Reform UK ist das bislang nicht nachweisbar. Aber es wird eben in seinem Wahlkreis von Nigel Farage, Clacton on Sea, gibt es auch den Witz, der ist öfter in den USA als hier bei uns im Wahlkreis.
Und es ist ja doch sehr interessant, weil einerseits ist Trump auf großen Staatsbesuch in Großbritannien und harmoniert da ja offensichtlich ganz gut mit Starmer in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig arbeitet seine Magerbewegung aber auch daran, die Opposition zu stärken, oder nicht?
Ja, das ist genau so und ist vielleicht noch deutlicher geworden, als sein Stellvertreter Vance im Sommer in den Cotswolds hier im Vereinigten Königreich Urlaub gemacht hat. Er hatte viele politische Termine, hat dann dort den damaligen Außenminister Lammy getroffen. Man hat gemeinsam gefischt, schöne Fotos beim Fliegenfischen an einem Flüsschen. Und am Tag darauf hat er dann Nigel Farage getroffen. Also das zeigt genau das, dass diese Regierung da auch doppelt vorgegangen ist. Zum einen immer mit einer großen Nähe zur britischen Regierung, aber dann eben auch immer die Kanäle offen gehalten hat zu Nigel Farage.
Die Unterhauswahlen, die sind ja eigentlich 2029. Das ist noch ein bisschen Zeit, dass sich so eine Stimmung im Land, wie es ja immer so schön heißt, auch wandeln kann und andere Dynamiken da stattfinden können. Was glaubst du, was wird in dieser Zeit, in den Jahren bis dahin noch passieren?
2029 ist in der Tat weit weg. Und wenn man auf diesem Reform UK Parteitag ist, dann hat man das Gefühl, dass die eigentlich im Wahlkampf sind. Nigel Farage selber, wenn er auf der Bühne steht, sagt, wir werden das hinkriegen, die sind so in der Krise, wir werden das hinkriegen, dass wir 2027 Wahlen sehen werden.
We are all ships rising on a turquoise tide, headed ever closer towards winning the next general election.
Er ist in so einem Dauerwahlkampfmodus. Das ist auch das, was er kann. Die interessante Frage an der Stelle wird für mich sein, wie stabil kann sich Labour jetzt aufstellen, auch auf diesem Parteitag und dann in den nächsten Monaten, Jahren Politik betreiben? Und die andere Frage, glaube ich, ist die, wie lang kann man eigentlich Wahlkampf machen, ohne dann irgendwann einen Ermüdungsbruch zu erleiden? Das ist mein Gefühl im Moment bei Reform UK. Machen, machen, machen. Aber das ist auch in der Sommerpause jetzt mit wahnsinnig viel Pressekonferenzen einhergegangen. Immer Asylpolitik. Vielleicht nutzt sich das dann irgendwann ab. Vielleicht wird das dann irgendwann auch irrelevant, weil sich politisch die Dinge ändern. Das ist eine interessante Phase.
Rechtsruck, die Menschen auf der Straße, Rechtspopulisten so laut wie nie. Und Starmer hat das ja kurz vor dem Parteitag von Labour, der gerade läuft, in der BBC auch gesagt.
It is a fight about who we are as a country. It goes to the soul of our future. But we've got a big argument to make here. We've got a big fight that we've got to be in. And we've got to win that fight.
Dass man gegen die Rechtspopulisten gewinnen müsse. Wie schätzt du das ein? Wohin steuert das Vereinigte Königreich in den nächsten Jahren?
Ich glaube, dass Großbritannien vor schwierigen Zeiten steht. Ich glaube, dass dieser Rechtsruck nicht so einfach weggehen wird. Und die Zerreißprobe, die wir da erleben hier in Großbritannien, ist ja die, man verliert auf der linken Seite, man verliert Stammwähler, man verliert die, die sagen, das ist jetzt auch zu populistisch, was da stattfindet, dann gehe ich eben zu den Liberaldemokraten, dann gehe ich eben zu den Grünen. Oder ist es so, dass man dann in der Tat den Nichtwähler, der bislang nicht gewählt hat und gesagt hat, das nervt alles und ihr sprecht überhaupt nicht die Themen an, die ich für relevant halte, dass man die dann doch gewinnen kann und die möglicherweise hier in Großbritannien nicht Reform UK wählen. Finde ich, ist eine der Kernfragen im Moment. Vielleicht muss man sich als Keir Starmer auch hinstellen und sagen, wir haben nicht so viel Migration, wie die Debatte vielleicht vorgibt. 30.000 über den Ärmel Kanal ist kein Problem. Wir wollen dagegen vorgehen. Ja, aber deswegen muss man jetzt nicht aus der Europäischen Konvention für Menschenrechte aussteigen. Also das sind die spannenden Fragen hier. Das ist die Herausforderung für die Politik hier in Großbritannien.
Vielen Dank, Christoph, für die vielen Insights und liebe Grüße.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Christoph Prössl ist ARD-Korrespondent in London und berichtet seit Jahren über die Politik im Vereinigten Königreich. Wenn ihr die Rede von Keir Starmer auf dem Parteitag verfolgen wollt, könnt ihr das bei tagesschau.de. Da findet ihr auch alle weiteren Entwicklungen in Großbritannien. Mit Christoph haben wir aber auch schon über die britische Außenpolitik und Keir Starmers Reset-Versuch in den Beziehungen zu Europa gesprochen. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Uns hört ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Autorin der Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Nicole Dienemann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Ruth-Maria Ostermann und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und wir hören uns morgen wieder. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Welche Rolle spielt die Kultur in der Politik? Der Podcast Klang der Macht, Dresdens Freiheitskampf und Putins Kulturagenda geht genau dieser Frage nach. Wie das klingt, das hört ihr jetzt im Trailer.
Dresden 1989. Die Menschen in der DDR demonstrieren für Freiheit. Und auf der Bühne der Semperoper Ludwig van Beethovens Befreiungsoper Fidelio. 20 Jahre später, 2009.
Der Ministerpräsident der Russischen Föderation, seine Exzellenz Wladimir Putin.
Wladimir Putin erhält auf der Bühne der Semperoper einen Preis.
Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.
Musik und Kultur gehören zur russischen Propaganda. Der Podcast Klang der Macht. Dresdens Freiheitskampf und Putins Kulturagenda geht auf Spurensuche zwischen Mauerfall und der russischen Großoffensive auf die Ukraine. Welche Rolle spielte Beethovens Fidelio bei den Freiheitsprotesten in Dresden? Und welche Rolle spielt die Musik im System Putin heute? Es geht um Meinungshoheit, Macht und Milliarden. Klang der Macht. Dresdens Freiheitskampf und Putins Kulturagenda. Gemeinsam mit der Journalistin Jeannie Wasilewski begebe ich, Axel Brüggemann, mich auf die Spuren von Revolution, Kultur und Propaganda.